Bei all dem, dass mir Arbeit wichtig ist und ich auch für Arbeit mich einsetze und dass Leute gleichberechtigte Teilhabe haben, finde ich die andere Sache, die super wichtig ist, ist, dass man erstmal erkennt, also vor dem Arbeiten sollen oder müssen oder dürfen steht auch das So-Sein dürfen und auch das Recht auf Nicht-Arbeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane. An meiner Seite ist heute Philipp Bryant. Hallo Philipp.
Hallo Rihab.
Philipp, du bist Diplom-Heilpädagoge und lehrst an der Evangelischen Hochschule in Bochum. In diesem Podcast diskutieren wir gemeinsam für euch mit ExpertInnen der Heilpädagogik. Wir freuen uns über unseren heutigen Gast, Professor Dr. Stefan Dose. Und mit ihm werden wir sprechen über die Teilhabe am Arbeitsleben. Schön, dass Sie da sind, Herr Dose.
Hallihallo.
Herr Dose, ich stelle Sie einmal kurz vor und Sie lauschen mal. Wir haben ja schon festgestellt, wir könnten theoretisch eine ganze Folge mit Ihrem Werdegang füllen. Ich habe mir nur ein paar Stichpunkte rausgenommen und Sie können sehr gerne noch ergänzen, wenn Ihnen noch was wichtig ist. Seit 20 Jahren sind Sie hauptberuflich lehrend an der beruflichen Schule des Kreises Ostholstein an der Außenstelle in Lehnsahn, haben dort unter anderem die Fachschule für Heilpädagogik 2015 aufgebaut, sind Koordinator des Kreises Ostholstein zur Entwicklung und Umsetzung eines Aktionsplanes Inklusion zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Das waren Sie zwischen 2014 und 2018. Seit 2018 sind Sie Honorarprofessor für Integration und Inklusion an der Fachhochschule in Potsdam. Seit 1995 machen Sie alles Mögliche freiberuflich. Sie sind als Autor unterwegs, als Referent, als Moderator und Projektbegleiter. Passend zu unserem Thema heute: 1995 bis 2001 waren Sie nämlich Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstützte Beschäftigung. Was unterstützte Beschäftigung genau ist, darauf gehen wir sicher auch im Laufe des Gesprächs ein. Sie sind bekannt für ein Thema in dem Feld der Heilpädagogik, und zwar ist das die persönliche Zukunftsplanung, die Sie quasi aus den USA gemeinsam mit anderen Personen nach Deutschland übertragen und adaptiert haben. Und sind auch Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied im Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung gewesen, glaube ich. Genau. Ja, sehr bunt, sehr vielfältig. Wir freuen uns sehr, Sie heute als Gesprächspartner da zu haben. Und genau, wenn Sie noch was ergänzen, korrigieren möchten.
Haben Sie wunderbar gemacht und ich freue mich auf das Gespräch und den Austausch mit Ihnen.
Sehr schön. Philipp, was hast du denn für uns?
Ja, so wie in den anderen Folgen auch schon, wollen wir auch in diese Folge mit Herrn Dose gemeinsam über einen Elevator-Pitch in diese gemeinsame Zeit miteinander starten. Und Herr Dose, es ist jetzt so, dass wir uns vorstellen, wir fahren gemeinsam im Fahrstuhl 90 Sekunden lang und Sie haben also diese 90 Sekunden lang Zeit, uns eine Antwort auf die folgende Frage zu geben. Am Ende der 90 Sekunden wird der Timer gnadenlos ein Signal von sich geben. Das bedeutet aber nicht, dass wir Ihnen dann unbedingt das Wort sofort abschneiden, aber dann ist auf jeden Fall Zeit, zum Schluss zu kommen. Und ich würde Ihnen gerne als Einstieg in unser heutiges Gespräch folgende Frage stellen. Und die lautet: Was bedeutet Arbeit für den Menschen?
Okay, Arbeit ist für den Menschen vielfältigerweise wichtig, weil auf der einen Seite die meisten, die nicht irgendwie reich sind oder reiche Eltern haben, bedeutet Arbeit Lebenserwerb. Ja, das heißt, durch mein Einkommen, was ich bekomme, kann ich entscheiden, was ich mir leisten kann. Das zweite ist, dass Arbeit eine soziale Funktion hat. Also wie ich arbeite, verbindet mich mit anderen Menschen. Dann ist über Arbeit bei uns in der Gesellschaft soziale Absicherung organisiert, die ganzen Sozialversicherungen, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung. Und natürlich ist es toll, wenn ich eine Tätigkeit habe, wo ich mich weiterentwickeln kann, mit anderen Menschen zu tun haben kann. Und Arbeit, das haben wir jetzt während der Corona-Zeit gemerkt, hat eben auch eine strukturierende Funktion. Also mit Arbeit und Freizeit, ich bin an anderen Orten, wenn ich nicht im Homeoffice bin. Das war ja manchmal auch nicht ganz so einfach. Und Arbeit strukturiert natürlich auch unseren Lebenslauf. Also man kann es auch bezeichnen als Rückgrat des Lebenslaufes. Insofern ist Arbeit total wichtig. Aber es kommt auch darauf an, wie die Arbeit gestaltet ist, weil Arbeit kann auch krank machen. Viele Leute werden krank und behindert durch Arbeit. Und auf der anderen Seite kann Arbeit, wenn sie gut ist, eben auch eine gute Medizin sein und uns helfen, uns integriert und wertgeschätzt zu fühlen.
Sie hören einfach freiwillig
auf. auf dem Timer stehen genau noch 3 Sekunden, Herr Dose. Absolute Punktlandung. Und das war ja ein sehr, sehr vielschichtiger Beginn in unser Gespräch. Und ähnlich haben wir das tatsächlich erwartet mit dieser Frage, nämlich Türen aufzumachen, die uns rund um die Teilhabe am Arbeitsleben eben ganz unterschiedliche Dimensionen eröffnen, über die wir ins Gespräch kommen können. Man könnte, wenn man nicht die ja zum Ende ihrer Ausführung hin noch auch teilweise krankmachenden, behindernden Aspekte von Arbeit noch erwähnt hätte, hätte man denken können, ja, wer keine Arbeit hat, der ist schlecht dran. Also dem fehlt etwas. Soziale Funktion, soziale Absicherung, Entwicklung der Persönlichkeit, Lebensstruktur, Geld verdienen, also alles Dinge, auf die wir angewiesen sind. Wenn wir jetzt über die Teilhabe am Arbeitsleben sprechen, dann haben wir vor allen Dingen beeinträchtigte Menschen oder behinderte Menschen, sogenannte behinderte Menschen, auch mit im Blick. Können Sie uns denn, wenn wir jetzt neben dieser Bedeutung, die Arbeit für den Menschen hat, können Sie uns denn vielleicht mal ein Beispiel dafür geben, wie so etwas für beeinträchtigte Menschen gut gelingen kann?
Hui, das ist natürlich eine breite Frage. Mhm. Und ich finde, das Erste, was man sich nochmal klar machen muss, gerade auch in der Heilpädagogik, ist, dass ja nur wenige Menschen mit einer Behinderung geboren werden. Ich glaube, so ungefähr 3% der Menschen, die in Deutschland eine anerkannte Behinderung haben, sind mit der Behinderung geboren worden. Das heißt, das, was wir gerade hatten, dass Arbeit auch krank macht oder dass man im Laufe seines Lebens behindert wird, ist ja der Regelfall. Das haben wir oft gar nicht so im Blick. Also umso älter die Bevölkerung ist, umso mehr schwerbehinderte Menschen gibt es. Und auch die meisten Menschen mit Behinderung, die in Deutschland in einem Betrieb arbeiten, mit Schwerbehinderung, arbeiteten vorher schon dort und sind sozusagen dann dort geblieben. Auch durch die Schutzrechte, die wir haben, wissen das ja alle Schwerbehinderten, Ausweis, auch die Möglichkeit mit einem besonderen Kündigungsschutz und auch mit dem längeren Erholungsurlaub. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die sozusagen Menschen helfen, die in Arbeit sind und dann eine Behinderung bekommen, was eher der Normalfall ist.
Mhm. Da würde ich gerne eine Nachfrage stellen. Und zwar haben Sie ja jetzt den Schwerbehindertenausweis oder den Grad der Behinderung erwähnt. Können Sie mir nochmal erklären, wie ich den Unterschied verstehen kann zwischen einem Menschen, der einen bestimmten Grad der Behinderung hat oder auch meinetwegen den über 50, sodass er schwer als schwerbehindert rechtlich gilt, und jemandem, der einen Leistungsanspruch auf Eingliederungshilfe hat?
Ja, also das sind Personengruppen, die sich natürlich überschneiden, aber die Schwerbehinderung ist ja etwas, was von den Versorgungsämtern, das ist in allen Bundesländern anders organisiert, festgestellt wird, wo ich dann den Grad der Behinderung kriege. Sie haben schon gesagt, über 50 gelte ich ja als schwerbehindert. Es gibt ja übrigens für das Arbeitsleben auch bedeutsam diesen Status gleichgestellt. Das ist, wenn man zwischen 30 und 50 hat. Da muss man übrigens wieder zu einer anderen Stelle gehen, nämlich zur Agentur für Arbeit. Da merkt man, es manchmal ein bisschen kompliziert zu wissen, wer eigentlich was organisiert, damit man auch die gleichen Schutzrechte kriegt, bis auf ein paar Ausnahmen. Und in der Eingliederungshilfe ist es ja so, dass es Menschen sind, die wesentlich in ihrer Teilhabe eingeschränkt sind. Also in § 99 SGB 9 ist sozusagen die wesentliche Teilhabeeinschränkung drin. Und insofern würde ich sagen, die Eingliederungshilfe greift viel häufiger bei jungen Menschen, jüngeren Menschen mit einer Behinderung, zum Beispiel mit einer kognitiven Beeinträchtigung, schweren Körper- und Mehrfachbeeinträchtigung, die Hilfen für erwachsene Menschen, na, Erwachsene ist der falsche Trennbegriff, also für Menschen, die im Laufe ihres Lebens behindert geworden sind, sind oft andere Träger vorrangig tätig. Ja, weil die anderen Sachen, Rentenversicherung, Unfallversicherung, sind ja immer vorrangig vor der Eingliederungshilfe.
Ja, danke.
Also mir gefällt es ganz gut, dass wir vielleicht erstmal damit starten, so bestimmte Dinge zu klären, bevor wir wirklich ans Eingemachte gehen und bestimmte Dilemmata aufzeigen. Es gibt ja in Deutschland den ersten, zweiten und in München, glaube ich, sogar den dritten Arbeitsmarkt. Ich bin selber aus München, mir war nicht klar, dass das irgendwie was München-Spezifisches ist. Herr Dose, warum gibt's das und worin unterscheiden Sie sich? Gleich erstmal dazu.
Ich glaube, das ist, umso genauer man hinschaut, gar nicht so einfach. Also der erste Arbeitsmarkt, würde ich sagen, ja klar. Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse, die in Deutschland ja auch jetzt klar geregelt sind. Mindestlohn ohne eine staatliche Förderung. Das ist ganz klar der erste Arbeitsmarkt. Der zweite Arbeitsmarkt wären all die Dinge, die durch staatliche Fördermaßnahmen Beschäftigung erst möglich machen. Also wenn Leute Lohnkostensubventionierung kriegen, wenn sie früher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Inklusionsbetriebe, also wodurch staatliche Maßnahmen praktisch Arbeitsplätze geschaffen werden. Und jetzt ist die Frage, zum Beispiel zählt man die Werkstatt für Menschen mit Behinderung mit dazu? Das tun viele. Also wenn man jetzt so nachguckt, Rehadat oder so steht drin, das ist auch der zweite Arbeitsmarkt. Ich finde, und in München gibt es den dritten Arbeitsmarkt, das habe ich heute auch gelesen, als ich bei Google nachgeguckt habe. Ich würde sagen, wenn so eine Unterscheidung Sinn machen würde, das ist jetzt aber nichts wissenschaftlich Abgesichertes, dann würde ich sagen, dritter Arbeitsmarkt ist dort, wo eben unter Substandardbedingungen gearbeitet wird, also die üblichen Sozialversicherungsregelungen oder der Mindestlohn eben nicht gilt. Und das ist zum Beispiel in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, das ist sicherlich bei 1-Euro-Jobs so, also das wäre das, wenn ich mir eine Logik schaffen würde, wie ich es einordnen würde. Aber offensichtlich gibt es da auch andere Kategorien, wie das anders einsortiert wird. Aber ich finde nochmal wichtig, bei dem zweiten Arbeitsmarkt sind es ja in der Regel doch Arbeitsbedingungen üblicherweise, die unter regulären sozialversicherungspflichtigen Dingen ablaufen. Das wäre zumindest für mich ein Unterscheidungsmerkmal.
Ich folge mal Ihrer Logik, Herr Dose. Laut Definition kommen ja in den zweiten, beziehungsweise jetzt in Ihrer Auflistung, in den dritten Arbeitsmarkt Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt wenig Chancen haben, aufgrund von körperlichen, gesundheitlichen, kognitiven Voraussetzungen wenig Chancen haben, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bekommen, werden deshalb in den Werkstätten beschäftigt. Dann gibt es ja auch Menschen, die nicht das Mindestmaß oder nicht die Mindestkriterien erfüllen, um in den Werkstätten beschäftigt zu werden. Also Menschen mit sogenannten komplexen Mehrfachbehinderungen. Ist das dann der vierte Arbeitsmarkt?
Naja, wenn man in der Logik bleibt, dann würden die sagen, das ist gar kein Arbeitsmarkt, weil es nicht Arbeit ist. Ja? Mhm. Und das ist natürlich eine Ausgrenzung. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man deutlich macht für Menschen mit schwerst Mehrfachbehinderungen, die jetzt in Tagesförderstätten oder Tagesfördergruppen sind, die sind bis auf Nordrhein-Westfalen, wo alle Menschen in der Werkstatt sind, sind sie nicht nur vom allgemeinen Arbeitsmarkt, sondern auch sozusagen vom Sonderarbeitsmarkt der Werkstatt für behinderte Menschen ausgegrenzt. Und das ist ein ganz klarer Verstoß gegen Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention. Ist von vielen Verbänden auch angekreidet worden, dass auch Menschen, die hohen pflegerischen Bedarf haben, die durch ihr Verhalten vielleicht auffallen, auch das Recht zum Beispiel auf berufliche Bildung haben sollten. Weil die haben ja in der Tagesförderstätte auch keinen Rechtsanspruch auf berufliche Bildung. Und sie kriegen sie sind nicht sozialversichert. Ja, anders als die Werkstattbeschäftigten, die ja eine besondere Sozialversicherung haben. Und sie kriegen eben auch kein Geld. Und, also, das finde ich, ist ein ganz klarer Diskriminierungstatbestand. Und nicht mehr zeitgemäß. Mhm.
Würden Sie sagen, das Recht auf Arbeit ist ein Menschenrecht?
Ja, das kann man ja nachlesen. Ja. Also das Recht auf Arbeit ist sozusagen tatsächlich ein Menschenrecht. Ich muss jetzt mal ein bisschen luschern. Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ich zitiere mal, ich habe es hier zufällig liegen, jeder hat das Recht auf Arbeit, auf gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen und auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Jetzt kommt was Wichtiges, jeder hat ausnahmslos das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
Ja, ich frage deshalb so vorsichtig, Herr Dose, weil die Realität ja doch weit weg davon entfernt ist oder zu sein scheint.
Naja, erstmal kann man das generell natürlich sagen, dass in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit in vielen Ländern der Welt das Recht auf Arbeit als Menschenrecht verletzt wurde und auch verletzt wird. Momentan haben wir ja die Situation, wie wir sie in all den Jahren nicht hatten, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass wir ja eigentlich einen dringenden Arbeitskräftemangel auf allen Ebenen haben. Also eigentlich, wenn Inklusion im Arbeitsleben, dann jetzt, ja, weil Leute händeringend gebraucht werden. Wir können vielleicht ja auch mal drüber reden, wie denn das auch geschaffen werden kann. Also das finde ich schon wichtig. Und gleichzeitig sollten wir schon immer wieder gucken, ist das Recht von gleichem Lohn für gleiche Arbeit das Recht, dass jemand das Recht hat, seinen Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, was ja in Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention auch nochmal aufgegriffen wird, wird das nicht verletzt durch die Art und Weise, wie wir hier Arbeit auch für Menschen mit schweren Behinderungen und größerem Unterstützungsbedarf organisieren?
Jetzt haben wir schon so ein paar Rechtsnormen gehört oder eingeführt, mit denen wir jetzt so umgegangen sind. Die UNBRK, das SGB IX war auch schon Thema. Im SGB IX ist ja auch verankert, dass um an einer bestimmten Form von Arbeitsabläufen teilhabeberechtigt zu sein, das sogenannte Mindestmaß wirtschaftlicher Verwertbarkeit gegeben sein muss. Wie können wir das einordnen, dass wir mit so einer Art Argumentation doch im Grunde genommen das, was Sie gerade als Menschenrecht aufgeführt haben, konterkarieren?
Ja, das ist ja genau die Thematik, die wir eben hatten. Ja, dass Menschen mit schwerst Mehrfachbehinderung, zum Beispiel die nicht lautsprachlich kommunizieren oder einen hohen Pflegebedarf haben oder durch ihr Verhalten halt besonders anstrengend sind, aus der Werkstatt ausgegrenzt werden. Eben über dieses Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Leistung, was ein Selektionskriterium ist, ja. Also solche Argumentationen hatten wir auch in unserer Geschichte, wo sozusagen die Verwertbarkeit des Menschen ein Selektionskriterium war, ja. Und ich finde nochmal ganz wichtig, bei all dem, dass mir Arbeit wichtig ist und ich auch für Arbeit mich einsetze und dass Leute gleichberechtigte Teilhabe haben, finde ich die andere Sache, die super wichtig ist, ist, dass man erstmal erkennt, also vor dem Arbeiten sollen oder müssen oder dürfen steht auch das So-Sein dürfen und auch das Recht auf Nicht-Arbeit. Ja, also das finde ich auch nochmal wichtig, dass wir nicht alle so arbeitsfokussiert sind. Gibt es jetzt ja auch so Bewegungen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen oder so, wo man sagt, wir wollen im Grunde genommen Leuten auch die Wahlmöglichkeiten geben. Und wir müssen ja auch gucken, welche Art von Arbeit ist es. Und nicht jede Arbeit ist entwicklungsfördernd und nicht jede Arbeit ist sozusagen toll, sondern es kommt auch auf die Art der Arbeit und die Organisation der Arbeit an, ob sie dazu beiträgt, einen Menschen gut in die Gesellschaft einzubinden, ob ich dort Chancen habe, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und meine Talente weiterzuentwickeln und so weiter und so fort.
Ja, ich bin mit meinen Gedanken teilweise auch noch bei den Werkstätten für behinderte Menschen. Die ursprüngliche Idee war ja, wie gesagt, Menschen, die sonst auf den ersten Arbeitsmarkt wenig Chancen haben, dass sie da Beschäftigung finden, dass sie gefördert werden, mit dem Ziel der Überführung in den ersten Arbeitsmarkt, also dass das eine Art Zwischenstation ist. Jetzt ist es in der Realität so, dass, glaube ich, nur weniger als 1% tatsächlich aus den Werkstätten wieder rauskommen. Vielleicht erst die einfachere Frage und dann die schwierigere oder die größere. Wie steht die UN-Behindertenrechtskonvention, mit dem großen Inklusionsauftrag, wie steht die zu dem Thema Werkstätten? Gibt es eine Positionierung? Und im Anschluss dazu, wie stehen Sie dazu, zu den Werkstätten? Was sehen Sie da für Vorteile und Nachteile?
Also erstmal, die Werkstätten sagen ja selber, sie sind sozusagen, sie verwirklichen das inklusive Recht auf Teilhabe und sie seien sozusagen, würden inklusive Arbeit anbieten. Und ich finde, das muss man erstmal sagen, Werkstätten machen eine tolle Arbeit und die sind auch wichtig, aber sie sind nicht Stätten von Inklusion. Punkt. So. Und die UN-Behindertenrechtskonvention kennt Teilhabe und versucht sozusagen immer zu gucken, wie können Leute in den regulären Strukturen teilhaben. Wir haben ja bei den Werkstätten das, dass wir irgend so einen Zwischenschritt hatten, das ist total wichtig. Leute, die vorher zu Hause saßen, wurden in Arbeit integriert, in das Ziel Arbeit, indem man Arbeit an anderen Orten für sie organisiert hat, ohne dass sie aber in die üblichen Abläufe eingebunden wurden. Und hat da viel sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für nicht behinderte Menschen geschaffen. Klammer auf, Klammer zu. Ja, die UN-Behindertenrechtskonvention sieht ganz klar das nicht vor. Also Werkstätten, die, wo Menschen mit schwerer Behinderung keine Wahlmöglichkeiten haben, sondern wer eine schwere Behinderung hat, hat in Deutschland ja faktisch in vielen Regionen bloß die Möglichkeit, in die zuständige Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu gehen und dort unter Substandardbedingungen zu arbeiten. Kein Mindestlohn, keine volle Sozialversicherung, Teile der Sozialversicherung. Und deshalb hat auch der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung darin eine Verletzung der UN-Behindertenrechtskonvention gesehen, ist ziemlich klar gewesen. Es hat ziemlich viel Wirbel ausgelöst bei der letzten Staatenprüfung. Da heißt es, ich zitiere, der Ausschluss empfiehlt die schrittweise Abschaffung von Werkstätten für behinderte Menschen durch sofort durchsetzbare Ausstiegsstrategien und Zeitpläne sowie durch Anreize für die Beschäftigung bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern im allgemeinen Arbeitsmarkt. Das ist deutlich.
Ja, das ist sehr deutlich. Ich erinnere mich auch noch an den Wirbel, den das ausgelöst hat. Wir können aber real feststellen, dass ja in den letzten circa 10 Jahren die Anzahl der tatsächlichen Werkstattplätze in Deutschland im Zehntausenderbereich angestiegen ist. Also ein Zuwachs an Plätzen hat es gegeben. Wie können wir das, oder haben Sie eine Erklärung, warum der Arbeitsmarkt so auf die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen reagiert?
Naja, also erstmal können wir im Grunde genommen schon seit Gründung der Werkstätten erst im Westen, jetzt dann gesamtdeutsch sehen, die Werkstattzahlen haben sich immer weiter ausgeweitet. Es gab fast so eine Verdopplung. Momentan sind wir zum ersten Mal dabei, dass es so eine Art Plateau gibt. Also im letzten Jahr gab es mal kein Wachstum mehr. Das System hat für viele Vorteile. Also einmal bietet das für Eltern Sicherheit, dass ihre Kinder sozusagen ein gutes, sicheren Platz im Arbeitsleben haben. Es bietet für Werkstattträger Beschäftigungsmöglichkeiten. Es gibt verlässliche Kostensätze und Einrichtungen tendieren ja da auch immer zu, sich auszuweiten und zu wachsen und zu diversifizieren. Das kann man in diesem Bereich auch sehen. Das ist ja ein großer, großer Markt, wenn man bedenkt, über 300.000 Leute in Deutschland arbeiten in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Da hängen ja eine ähnlich große Zahl an Arbeitsplätzen, wie gesagt, für Nichtbehinderte oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte dran. Und zum Beispiel auch für die Agentur für Arbeit, wer in der Werkstatt ist, nachdem sie 2 Jahre den Berufsbildungsbereich bezahlt haben, ist dauerhaft aus der Arbeitslosenstatistik raus. Und man hat in der Vergangenheit was gemacht, was bis heute nachwirkt. Man hat Vorteile, die man dieser Personengruppe geben wollte, also Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf, hat man an die Einrichtung, an das Haus gekoppelt. So ist es ja so, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wer in der Werkstatt beschäftigt ist, wird so sozial versichert, als würde er 80% des Durchschnittseinkommens verdienen. Und nachdem ich 20 Jahre in der Werkstatt war, habe ich die Möglichkeit, eine Erwerbsminderungsrente zu kriegen, vielleicht so 850 Euro oder so, wozu ich meinen Werkstattlohn noch zuverdienen kann und bin damit aus der Grundsicherung raus. Ja, das ist im Grunde ja so eine Verschiebung. Viele Leute können ja von ihrem Werkstattlohn vielleicht von 200 Euro oder so nicht leben. Und wenn sie nicht bei ihren Eltern leben und die den Rest des Lebensunterhalts bezahlen, brauchen sie halt Grundsicherung als sozusagen Ergänzung, damit sie von dem Geld überhaupt leben können. Und das ist, glaube ich, der eine Grund. Dieses System ist sehr stabil und es haben eigentlich alle Nutzen dran, alle Akteure. Wenn ich jetzt nachdenke, wie kann sich das ändern oder wann wäre die Werkstatt ein inklusiver Ort, dann würde ich sagen, dann wäre sie sowas wie ein Inklusionsbetrieb. Also dann wäre die Werkstatt ein Ort, wo Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten arbeiten, gegebenenfalls durch Minderleistungsausgleich oder staatliche Hilfen auch unterstützt, natürlich auch mit unterschiedlichen Rollen. Das hat man ja in jedem Betrieb, gibt es auch einen Abteilungsleiter oder ja sozusagen einen Teamleiter oder so, aber wo sie sagen, wir arbeiten zusammen, um das bestmögliche Produkt hinzukriegen. Aber das ist ja momentan nicht der Status und nicht die Sache. Es gibt unterschiedliche Mitarbeitervertretungen, unterschiedliche Toiletten, unterschiedliche Sachen. Wenn ich auf einer Party bin, muss ich ganz deutlich machen, auf welcher Seite der Werkstatt ich arbeite, ob ich Gruppenleiter bin oder sozusagen Gruppenmitglied oder behinderter Mitarbeiter. Und das, glaube ich, wäre die eine Sache, dass man sagt, wenn man das wirklich will, muss ich die Werkstatt öffnen und einen Inklusionsbetrieb finden, vielleicht auch Gewerbe und andere mit reinholen. Die andere, aber viel grundlegendere Sache ist, dass man Rehabilitationseinrichtungen und auch Werkstätten nicht als Haus sieht. Also es ist ganz viel gewonnen, wenn ich die Werkstatt nicht als Einrichtung, als Haus sehe, also eine Beschäftigung in Werkstätten, sondern Rehabilitation durch Werkstätten. Also, dass die Werkstätten praktisch Unterstützungsorganisationen für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf im Arbeitsleben sind. Und dass dann eben Leute in den Räumen der Werkstatt arbeiten, aber Leute auch auf ausgelagerten Einzelarbeitsplätzen, in gemeindenahen Arbeitsgruppen, in mobilen Dienstleistungsangeboten, die man hat, in betrieblichen Settings mit Arbeitsgruppen dort. Also dass es vielfältig was gibt und es gibt es tatsächlich auch in Deutschland. Es ist sehr unterschiedlich, wie sehr sich eine Werkstatt eben als Ort definiert oder sagt, wir haben ganz vielfältiges Arbeitsangebot im Gemeinwesen. Ich habe gerade vorhin noch mal was gelesen. Wenn man guckt, die Elbe-Werkstätten in Hamburg haben mittlerweile 30% ihres Angebotes in irgendeiner Form ins Gemeinwesen oder in Betriebe ausgelagert. Und weitere Menschen über das Budget für Arbeit in auch sozialversicherungspflichtige Arbeit gebracht. Also Werkstatt als Ressource denken und nicht als Haus wäre schon mal ein erster Schritt.
Okay, also das den Gedanken finde ich spannend und da steckt ja auch dahinter das Thema des Sichtbarmachens von Menschen mit Behinderungen als Teil unserer Gesellschaft, die dann auch mitten in der Gemeinde, stadtteilnah oder im Sozialraum sichtbar einer Beschäftigung nachgehen und eben nicht in einem geschlossenen Haus, in einer Werkstatt und dann mit Bussen wahrscheinlich oder im größten Fall dann mit Bussen nach Hause fahren und dadurch ja eigentlich nicht wirklich als sichtbarer Teil der Gesellschaft dienen. Aber Sie beschreiben, es gibt schon so Best-Practice-Modelle. Können Sie uns davon noch mehr erzählen? Wie kann das genau aussehen, diese Nach-Außen-Verlagerung, dieses Sichtbarmachen, diese sukzessive Öffnung der Werkstätten?
Naja, also Wir denken ja jetzt von den Werkstätten aus. Ich möchte nachher gerne nochmal von der anderen Richtung, nämlich von der unterstützten Beschäftigung ausgehen. Also wenn wir von der Werkstatt aus denken, dann fängt es bei der Berufsbildung an. Dass wir sagen, der Berufsbildungsbereich, das sind ja mit Eingangsphase ersten 3 Monate, dann die ersten 2 Jahre, die auch von der Agentur für Arbeit bezahlt werden. Das finde ich ganz wichtig, dass diese berufliche Bildung auch außerhalb der Werkstätten stattfindet. Und nicht nur, dass ich die verschiedenen Arbeitsgruppen in der Werkstatt kennenlerne, sondern dass es Teil des Programms ist, dass ich auch in Kooperationsbetrieben im Gemeinwesen sozusagen lernen kann. Also Inklusions first in diesem Bereich. Dann die betriebsintegrierten Arbeitsplätze oder gemeindenahen Arbeitsplätze oder Außenarbeitsplätze, was wir gerade hatten, auszubauen, was ja so eine Art Leiharbeitsverhältnis ist. Der Betrieb zahlt ja nur das, was die Person sozusagen leistet, an die Werkstatt. Derjenige ist wie in der Werkstatt abgesichert. Das kann in Kindergärten, Altenheimen, Betriebe sein. Und es gibt tatsächlich ja in Deutschland auch schon sowas wie virtuelle Werkstätten, also Werkstätten, die eigentlich keine eigenen Räume mehr haben, sondern Werkstatt sind, aber Leute überall im Gemeinwesen verteilt haben. Und also zum Beispiel Fingerling Router in Köln finde ich eine ganz spannende Organisation, die auch alles anbieten. Das heißt, die bieten sowohl betrieblichen Berufsbildungsbereich an, also wo Leute, die eigentlich in der Werkstatt wären, zum Beispiel in der Jugendherberge, qualifiziert werden. Die bieten aber auch unterstützte Beschäftigung an oder Leiharbeit, gemeinnützige, also auf ganz unterschiedlichen Dingen, je nachdem personenzentriert, was die Person gerade braucht, auf dem Status, der halt gerade möglich ist. Das wäre ja nochmal viel weiter gedacht. Aber Werkstätten bieten ja auch Dienstleistungen im Gemeinwesen an, also Aktenvernichtung, Grünanlagenpflege, Recyclingplatzpflege, wo sie auch sichtbar sind, die Kantine in der Schule übernehmen oder so. Dann gibt's ja auch eine Möglichkeit, dass Leute andere Rollen einnehmen, zum Beispiel Schauspieler als Beruf sind, zum Beispiel Klabauter in Hamburg, wo Menschen mit Werkstattstatus oder Künstler sind, Schlumper, ja. So, das finde ich auch nochmal eine Sache, oder als Experten in eigener Sache, als Referenten unterwegs sind. Es wäre die andere Sache, dass zum Beispiel auch nochmal nachzudenken wäre, am Anfang des Berufslebens machen viele Leute Freiwilligendienste. Also es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, inklusive Freiwilligendienste zu machen, also freiwilliges soziales Jahr, freiwilliges ökologisches Jahr, was es da alles gibt, freiwilliges Jahr in Kultur und Bildung. Das sollte und müsste auch zugänglich sein, verdient man übrigens mehr als in der Werkstatt und ist sozusagen eine ganz coole Sache. Ja, sich im Gemeinwesen einzubringen und auch zu gucken, was braucht das Gemeinwesen, was sonst nicht mehr da wäre. Zum Beispiel ganz tolles Beispiel, viele Werkstätten haben ja auch noch Inklusionsbetriebe, wo sie Leute mit unterschiedlichem Status drin haben. Die Ostholsteiner bei uns oben in Ostholstein betreiben in Oldenburg in Holstein ein Kino als Inklusionsbetrieb. Mhm. Es würde in Oldenburg sonst kein Kino mehr geben. Das heißt, dieses Kino ist ein Beitrag für die Lebensqualität, für alle kulturinteressierten Menschen dort in der Region. Das heißt, auch nachzudenken, was können wir tun, um das Gemeinwesen, um den Sozialraum für alle besser zu machen und wie kann unser Beitrag da leisten, ist gut. Und die Werkstatt kann sich öffnen, die haben oft tolle Räume, die für Volkshochschulsachen, für öffentliche Initiativen, für Konzerte, für, wenn es weniger Leute gibt in den Werkstätten, vielleicht auch für Handwerker oder so etwas sein könnten. Also ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Werkstatt anders zu denken. Wichtig ist, dass eben auch die Übergänge zum allgemeinen Arbeitsmarkt mitgedacht werden. Ja, dass es nicht immer nur so bei auch ausgelagerten Arbeitsplätzen bleibt. Ich glaube, wenn ich eine Untersuchung machen würde, sind sicherlich einige auch auf dauerhaft ausgelagerten Arbeitsplätzen, die gut mit Lohnkostenzuschüssen über das Budget für Arbeit beispielsweise auf einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz wechseln könnten. Aber das passiert noch relativ wenig, weil der Anreiz für die Werkstätten auch nur bedingt da ist. Und weil Leute, jetzt kommen wir wieder zu dieser anderen Sache, zum Beispiel auch Schiss haben, ihre sichere Rente zu verlieren. Also wir haben damit auch so goldene Käfige geschaffen oder Anreize, wo man drüber nachdenken muss, sind die sinnvoll oder ist es nicht sinnvoller, das an die Person zu koppeln statt an die Einrichtung?
Ja, das war jetzt sehr, sehr reichhaltig über Außenarbeitsplätze, Inklusionsbetriebe, Budget für Arbeit, die Werkstätten in den Blick genommen. Sie haben das selber vorhin schon gesagt, Sie wollen gerne auch noch mal von der anderen Seite schauen, nämlich von der unterstützten Beschäftigung. Dann lassen Sie uns doch das jetzt einmal tun. Können Sie einmal ganz kurz erklären, was verstehen wir unter dem Begriff der unterstützten Beschäftigung und warum trennen Sie das von dem, was rund um Teilhabe am Arbeitsleben über Werkstatt, Inklusionsbetriebe, Außenarbeitsplätze und das Budget für Arbeit geschieht?
Ich fange mal biografisch an. Ich bin in den 90er Jahren extra nach Amerika gegangen und habe dort ein Jahr lang in Oregon, wunderschön, an der amerikanischen Westküste studiert, um mehr zu erfahren, was Supported Employment ist. Das ist nämlich sozusagen der englische Begriff für unterstützte Beschäftigung, müsste ja eigentlich unterstützte Arbeit vielleicht auch heißen. Und in Amerika ist es ganz spannend gewesen, dass wir schon früher die Frage hatten, auch aufgrund der Bürgerrechtsbewegung, nicht mehr, ob Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilhaben sollten, sondern wie. Und die Forschungsfrage war sozusagen, wie kriegen wir es hin, dass Menschen mit Behinderung auch mit höherem Unterstützungsbedarf auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können. Und die Idee ist dann so Anfang der 90er Jahre mit verschiedenen Modellprojekten nach Deutschland geschwappt und es wurde ziemlich schnell nachgewiesen, auch über Begleitforschung, dass das ein effektiver Ansatz ist, weil es eben, und jetzt kommen wir zu den Prinzipien von unterstützter Beschäftigung, darum ging, erstmal mit der Person rauszufinden, wer bist du und was willst du und was wäre spannend für dich und wo bist du in deinem Element. Also sowas wie eine individuelle Berufsplanung und ein individuelles Profil. Persönliche Zukunftsplanung, das ist ja das andere, wo ich mich total für begeistern kann, ist eine tolle Methode dafür, das mit Leuten rauszufinden und dann auch Möglichkeiten zu suchen. Und wenn man das weiß, dann zu gucken, okay, wo gibt's Orte, wo du vielleicht mitarbeiten könntest? Was wäre für dich interessant? Also dann eine individuelle Arbeitsplatzsuche und eine individuelle Arbeitsplatzentwicklung. Und da denke ich eben nicht von der Einrichtung aus, sondern denke erstmal von der Person aus und es muss sowas wie inklusive Dienstleistungen geben, die das anbieten, die so eine berufliche Orientierung anbieten, die schon in der Schule anfangen, Menschen zu begleiten. Es gibt es in einigen Bundesländern auch zum Beispiel, dass die Integrationsfachdienste schon in der Schule, im Übergang Schulberuf tätig werden, Praktika begleiten. Wir wissen, dass längerfristige begleitete Praktika total wichtig sind, dass man andere Sachen kennenlernt und eben nicht das, was man früher hatte. Da hat man so den Ansatz gehabt, place and pray, platzieren und beten. Also ich bin ja auch Diakon. Beten finde ich total wichtig, aber das ist für viele Menschen mit dem höheren Unterstützungsbedarf keine hinreichende Unterstützung. Dass man jemanden hatte, von dem man denkt, der kann es vielleicht schaffen und dann hoffte, der schafft es schon irgendwie. Und neben dem, dass man individuelle Arbeitsplätze sucht, ist eben so der Schlüsselprozess das Jobcoaching. Dass ich jemanden am Arbeitsplatz qualifiziere. Weil die ganze Idee, ich muss sie immer gut vorbereiten, ist ja für viele Leute so ausgegangen, dass sie ständig in irgendwelchen Maßnahmen vorbereitet wurden auf eine Realität, die nie passiert ist. Mhm. Also so, als wenn ich so ein Flugzeug habe, was immer in der Schleife fliegt, aber nie die Landeerlaubnis kriegt. Ja? Mhm. Und irgendwann wird das irgendwie doof. Und irgendwann geht einem auch die Kraft und der Sprit aus, sozusagen. Und das Wichtige ist sozusagen das Jobcoaching, dass jemand im Betrieb begleitet, guckt, was braucht der Betrieb auch an Unterstützung, um sich das zutrauen zu können, gegebenenfalls die Tätigkeiten in kleine Schritte zerlegt, eine Arbeitsplatzanalyse macht und guckt, welche Tätigkeiten bieten sich an. Und da ist es eben oft so, umso schwerer die Beeinträchtigung ist, umso eher muss ich Arbeitsplätze basteln. Das heißt, ich muss Tätigkeiten zusammenziehen, die vielleicht bisher andere Personen machen. Was durchaus sinnvoll sein kann, wenn wir jetzt dran denken, dass oft hochqualifizierte Leute einfache Tätigkeiten machen, für die sie eigentlich viel zu gut bezahlt werden und wir gerade einen Fachkräftemangel haben, dann zu gucken, was können wir tun, damit hier dieser Arbeitsplatz für alle Menschen gut wird. Und da gibt's sowas wie Jobstripping, also man nimmt Tätigkeiten weg, zum Beispiel die Lesen erfordern und fügt da andere mit hinzu. Das wäre Job Enrichment oder dass man aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen so ein Job-Sample macht. Man sucht sich Sachen zusammen. Und das ist ein Schlüsselprozess, um neue Arbeitsplätze stricken zu können. Und dann geht es irgendwann darum, okay, es braucht eine dauerhafte Begleitung, manchmal auch nicht. Bei Supported Employment ist es so, ich habe eine recht intensive Unterstützungsphase am Anfang, aber kann mich oft zurückziehen. Aber es ist oft wichtig, wie so eine Art Standby-Modus, dass jemand weiterhin im Kontakt ist, um im Krisenfall oder wenn sich was ändert oder so dann auch wieder präsent sein zu können. Und das ist die Idee von Supported Employment, von unterstützter Beschäftigung. Und da muss ich eben nicht erst eine Werkstatt haben, sondern es gibt Dienste und inklusive Dienstleister, wie zum Beispiel die Hamburger Arbeitsassistenz oder Integrationsfachdienst, die sowas auch schon in der großen Bandbreite anbieten. Und ich glaube, das ist eher die Lösung am Anfang, dafür zu sorgen, dass Leute gar nicht erst in Einrichtungen kommen. Hm. Close find the door.
Ja, finde ich sehr, sehr schön, diese Sichtweise, also von dem Individuellen heraus, mit zum Beispiel mit der Methode der persönlichen Zukunftsplanung, sich seinen Arbeitsplatz zu stricken und ja auch so ein bisschen die Firmen, die Einrichtungen, die Institutionen, was heißt zwingen? Zwingen ist so ein negatives Wort, aber dahin bewegen, dass sie sich bewegen und öffnen. Und da wir jetzt quasi schon am Ende sind, ich bin total schockiert darüber, wie schnell die Zeit vergangen ist. Aber fände es tatsächlich noch wichtig, abschließend, vielleicht in Kürze und Würze, Herr Dose, was bräuchte denn trotzdem der erste Arbeitsmarkt noch für Impulse, um Teilhabe für alle Menschen, Teilhabe am Arbeitsleben für alle Menschen zu ermöglichen? Also wir arbeiten uns quasi jetzt einmal von dem Nicht-Beschäftigt-Sein hin zu den Werkstätten, dann unterstützte Beschäftigung und jetzt eben der erste Arbeitsmarkt. Was haben Sie da für Ideen?
Ich möchte darauf eingehen und dann gleich nochmal zurückkommen, weil ich finde, es gibt noch die Personengruppe, die wir ganz am Anfang hatten, die wir nicht vergessen sollten, wo ich noch was zu sagen möchte. Also es gibt ganz viele Instrumentarien. Also das eine, was ich gerade sagte, Betriebe brauchen personelle Unterstützung, brauchen Sicherheit, brauchen sowas wie Jobcoaching, Begleitung durch einen Integrationsfachdienst, dass sie wissen, wir werden nicht allein gelassen. Schlimm ist, wenn Leute aus irgendwelchen Maßnahmen kommen, wo Leute vermittelt werden und dann laufen die Vermittler schnell weg, weil sie das Gefühl haben, ich habe hier jemanden was angedreht, sondern es muss ein tragfähiges, langfristiges Verhältnis sein, wo man weiß, da ist ein Dienst, der ist zuverlässig und wenn ein Problem da ist, dann lösen wir das gemeinsam. So, und gucken, was halt passt. Ich finde, die Frage nach Passung ist eine ganz wichtige. Was passt für wen? Und das andere, es gibt verschiedene Formen, auch Budget für Arbeit hatten wir schon angesprochen, auch von dauerhaften Minderleistungsausgleich. Das muss, was jemand leistet und was jemand verdient, Mindestlohn, was jemand nicht leistet, muss ausgeglichen werden. Auch betriebliche Sachen, zum Beispiel, wenn es eine Unterstützungsperson im Betrieb gibt. Oder bei Menschen mit Körperbehinderung oder Sinnesbehinderung gibt es auch die Möglichkeit von Arbeitsassistenz oder von Arbeitsplatzanpassung. Also wir haben da einen ganz großen Methodenkasten und ich glaube, das ist einfach wichtig, den Betrieben da die Angst zu nehmen und sie auch zu begleiten und Partnerschaften einzugehen. Und wir können sehen, Betriebe, die schon mal Menschen mit Behinderung eingestellt haben, sind nachweislich, das zeigen Untersuchungen, eher gewillt, jemand anders noch einzustellen. Das sehen wir auch oft bei den Diensten. Die haben dann in einem Betrieb 1, 2, 3 Leute, weil die mal nachfragen, hast du nicht jemanden für uns, dass ja auch oft sehr loyale Mitarbeiter sind. Also ich finde, da haben wir einen guten Werkzeugkasten. Ich möchte am Ende unserer Sendung nochmal zurückkommen zu der Personengruppe, die wir ganz am Anfang hatten, nämlich Menschen, die momentan als nicht mal werkstattfähig gelten. Weil ich finde es total spannend, dass dort die Methode der unterstützten Beschäftigung, die übrigens auch für die Unterstützung von betriebsintegrierten Werkstattplätzen greift, dass diese Methode auch für den Personenkreis angewandt wird, wo man sagt, die können ja nicht mal arbeiten. Nämlich gemeindeintegrierte Tagesförderplätze, Arbeitsplätze im Gemeinwesen zu schaffen, wo es nicht um Geld verdienen geht, sondern um Teilhabe. Also ein Beispiel aus Hamburg, dort gehen Leute auf Achse, so heißt das Projekt von Leben mit Behinderung Hamburg, gibt da noch mehrere, auch in Betrieb und so. Und die gehen regelmäßig aus der Tagesförderstätte in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes und arbeiten dort mit. Zum Beispiel in der Sozialbehörde in Hamburg sind sie einmal die Woche da, um den Tisch für die Senatorenbesprechung zu decken. Und der Tisch wird mit einer Liebe und Hingabe und so schön gedeckt, wie er sonst nie gedeckt würde. Und hinterher gehen sie mit den Leuten, die sonst den Tisch decken würden, frühstücken. Das ist sozusagen der soziale Austausch. Und einmal im Monat bringen sie Kuchen mit und plötzlich gehen alle Türen auf. Und eine Frau, die sonst nicht gern in das Archiv geht, weil das unten im Keller in dem Hochhaus ist, wenn die Leute da sind, nimmt sie jemanden mit und die gehen zusammen in das Archiv. Und als sie neulich mal nicht da sein konnten, weil wieder irgendwas mit der Betreuung und den Betreuern und dem Fahrdienst oder so nicht geklappt hat, haben die Leute gefragt, ja, wo wart ihr denn? Und ich finde, vermisst werden im Gemeinwesen ist ein ziemlich gutes Qualitätskriterium, von dass sich dort was Bedeutsames entwickelt hat. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge. Es gab ein Modellprojekt bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstützte Beschäftigung, wo sich solche Projekte zusammentun. Und das zeigt nochmal, dass Teilhabe in Arbeitsprozessen im Gemeinwesen für jeden möglich ist.
Sehr schön. Das war ein ganz, ganz, ich glaube, einprägsames, bildreiches Beispiel. Und vor allen Dingen hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass vermisst werden ein absolutes Qualitätskriterium ist, hervorragend dargestellt. Ich bedanke mich an der Stelle für die Zeit, die wir bis hierhin hatten. Und will noch ganz kurz einen Gedanken loswerden. Es ist unglaublich schnell vergangen, die Zeit. Ich habe noch so viele Fragen hier auf meinem Zettel stehen. Und vielleicht können Sie da mit einer ganz, ganz kurzen Antwort darauf mir noch eine letzte Möglichkeit geben. Was ich verstanden habe, ist, dass wir die Übergänge als so etwas wie die biografischen Sollbruchstellen verstehen lernen müssen, damit wir sie nicht im Sinne von, das haben Sie ja auch sehr deutlich gesagt, wir haben was angedreht und dann können wir weglaufen, weil wir was angedreht haben, sondern wir müssen diese Übergänge anders gestalten, damit sie im Sinne einer Nachhaltigkeit langfristig eine Sinnhaftigkeit in der individuellen Lebensplanung erhalten können. Und dann kann es Sinn machen. Ist das, kann man das so stehen lassen?
Naja, wir erkennen oft, dass Übergänge Schnittstellen sind. Und dass einige über die Klinge springen, weil diese Schnittstellen nicht gut verzahnt sind. Und im Grunde genommen, das zeigen auch die Projekte, da können wir auch nochmal eine Sendung drüber machen, nämlich Übergang Schule-Beruf, wie wichtig es ist, Schnittstellen übergreifende Begleitung zu machen. Also Vorschulabschluss zu beginnen, mit Zukunftsplanung, mit Berufsorientierung, mit der Möglichkeit, sich auszuprobieren, eine längere Qualifizierungsphase mit begleiteten verschiedenen betrieblichen Dingen zu haben, Training von Schlüsselqualifikationen in Seminarcharakter, um dann auch mit Begleitung in den Betrieb integriert zu werden. Und wir reden eben nicht von Monaten, sondern solche Prozesse brauchen oft Jahre. Und das ergibt trotzdem Sinn, solche Prozesse schnittstellenübergreifend zu begleiten. Das passiert in einigen Bundesländern auch, aber wir haben dann oft diese Fördertöpfe, wo eben diese Schnittstellen im System programmiert sind und dann eben wirklich das nicht gut läuft und es Abbrüche gibt.
Okay, dankeschön. Jetzt sind wir tatsächlich ganz, ganz schnellen Schrittes auf dem Weg zum Ende unserer gemeinsamen Zeit. Wir wollen gerne mit Ihnen jetzt noch ein bisschen A- oder B-Fragen durchgehen. Sie haben da die Herausforderung vor sich, dass Sie sich tatsächlich entscheiden müssen und Sie haben nur einen Joker. Also einmal dürfen Sie die Entscheidung abwehren. Ich beginne mal und stelle Ihnen direkt die erste Frage. Herr Dose, ist die Arbeit, die wir tun, ist sie für Sie Inklusion oder Selbstbestimmung?
Inklusion.
Diagnostik oder Normalisierung?
Normalisierung.
Herr Dose, Meer oder Berge?
Meer natürlich. Als jemand, der in Lübeck lebt.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Sprechen Sie von Menschen mit Behinderung oder von behinderten Menschen?
Behinderten Menschen mit Beeinträchtigung.
Ja, danke schön. Rihab, wir sind ja jetzt wirklich ganz vor Ende unserer gemeinsamen Zeit. Was haben wir noch vor mit Herrn Dose?
Tatsächlich geben wir dem Herrn Dose nochmal die Möglichkeit für ein kurzes Abschlussstatement, wenn er das denn möchte, Herr Dose. Aus all dem, wenn Sie jetzt irgendwie nochmal einen Schlüsselsatz mitgeben wollen an die Zuhörenden oder an uns oder was jetzt bei Ihnen durch das Gespräch noch da ist oder auch inspiriert durch die A- oder B-Fragen, dann wäre das jetzt noch die Gelegenheit.
Lassen Sie uns alle noch zusammen Kaffee oder Tee trinken. Und ich finde nochmal wichtig, dass was sich in den letzten Jahren abgezeichnet hat, dass wir das konsequent weiterdenken, dass wir inklusive Dienstleistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben entwickeln und die ganz vielfältig sind, angefangen Übergang, Schule, Beruf, über auch der Verankerung von Jobcoachings, gerade im Bundestag die Diskussion, Jobcoaching nochmal als einzeln in den Tatbestand ins Gesetz mit reinzubringen, dass wir wirklich so eine Landschaft von inklusiven Dienstleistungen weiterentwickeln, die Menschen an den Orten unterstützen, wo sie tatsächlich wie andere Menschen auch arbeiten können, wie andere Menschen auch leben und ihre Freizeit verbringen und dass wir die Einrichtung öffnen. Ja, dass wir Einrichtungen nicht als Häuser denken, sondern öffnen, Leute reinholen. Das ist meine Vision, an der ich seit Anfang der 90er Jahre arbeite und der Weg wird noch weitergehen und ich glaube, es braucht viele Mitstreiter und Dienstleistungserfinder. Man muss nicht bei Null anfangen, aber ich glaube, es gibt noch viel Entwicklungsbedarf an der einen oder anderen Stelle, dass sowas tatsächlich auch zur Verfügung steht.
Das kann ja wirklich reizend sein. Also das klingt nach irgendwie einer sehr kreativen Arbeit, einer sehr mutigen Arbeit. Und das kann wirklich Lust und Spaß machen.
Spannendes Feld für Heilpädagogen.
Okay. Sehr gut. Herr Dose, zum Abschluss würden wir Sie gerne noch um eine Empfehlung bitten. Und zwar für ein Buch, eine Musik, ein Album, ein Film, ein Theaterstück, was auch immer Sie, aus welchen Beweggründen auch immer in der letzten Zeit oder auch schon vor längerem bewegt hat und dass Sie gerne teilen möchten. Was würden Sie uns da empfehlen?
Ja, ich empfehle ein Buch meiner Kollegin Katrin Halfmann. Die hat gerade ein Buch zum Thema Haltung geschrieben, was in der Reihe von Schulz von Thun erschienen ist und wo sie sich damit beschäftigt, was macht Haltung aus in pädagogischen Berufen, auch in heilpädagogischen Berufen. Und ganz aktuell gerade rausgekommen, ich finde es ein ganz wichtiges Thema, weil letztlich ist es wichtig, dass wir durch unsere Haltung Umwelt gestalten und sozusagen Teilhabemöglichkeiten schaffen. Und das Tolle ist, wenn man merkt, dass Leute mit einer gewissen Haltung andere Dienste schaffen.
Vielen, vielen Dank, Herr Dose. Wir sind jetzt tatsächlich zum Ende unserer heutigen Folge gekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, dann schickt uns diese doch gerne an podcast@bhponline.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Liebe Leute, irgendwas mit Menschen geht in die Sommerpause. Die nächste Folge des BHP-Podcasts erscheint am 7. September.